Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge nach dem Miami Grand Prix. Es gab wieder ordentlich Action, ordentlich Kampf rund um die Fahrerweltmeisterschaft. Und darüber gibt es natürlich viel zu sprechen. Es war außerdem noch ein Sprintwochenende. Ja, ein bisschen Regen hatten wir auch. Oh. Aber ja, bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, Marc, haben wir auch noch einige News für euch zu bieten, die wir hier im ersten Kapitel erstmal behandeln möchten. Und ja, später geht's dann in die sportliche Analyse rein. Und ja, Marc, du hast brandaktuelle News, dann Hause raus, würde ich sagen. Fangen wir direkt an, denn im Rahmen des Wochenendes gab es da ja einige, ja, neue Ankündigungen.
Ja, genau. Cadillac, die ja nächstes Jahr in die Formel 1 eintreten werden, haben den ersten Grand Prix der Saison auf amerikanischem Boden dazu genutzt, um ihren, ja, ich glaube, sie haben es am Ende Brand Reveal genannt, zu starten. Und ja, also ich hatte mir, also eigentlich hatte ich gehofft, dass sie da ja so ein Showcar hinstellen werden, ja, dass man so das Auto schon mal bewundern kann irgendwie. Am Ende, ja, ich habe auf Instagram das Reel, das Video gesehen, einfach, wo ja jetzt nicht so viel verraten wurde eigentlich. Fahrerankündigungen auch noch nicht. Manche hatten auch das vermutet. Ja, aber ich habe gehört, bei Sky wurde da ein bisschen mehr drüber diskutiert.
Ja, zumindest habe ich überlegt, ob sich da nicht jemand verplappert hat oder so. Und ja, es waren ja wohl auch ein paar Fahrer offiziell eingeladen worden zu dem Event von Cadillac. Unter anderem auch Mick Schumacher, der ja auch von Sky gerne mal überall ins Gespräch gebracht wird, der dann aber auch mit den Kommentatoren da stand. Und ja, der ist persönlich eingeflogen worden zum Event, und hat dann geleakt, dass das Auto in schwarz-orange gehalten wird in Zukunft. Und klar, ich denke dann so ein bisschen mit Orange auch an die Nähe zu McLaren aktuell. Aber natürlich auch an die alten Arrows-Boliden. Ich habe dein Grinsen schon gesehen. Ich wusste, du wusstest, dass das kommt. Und
deine Favorite-Lackierung all time.
Das war natürlich, das waren wirklich schöne Autos. Und wenn das wieder so ein bisschen in diese Richtung geht, also dann freue ich mich da wirklich drauf. Gut, im aktuellen Grid muss man sich natürlich ein bisschen unterscheiden von den anderen. Wir haben auch relativ viel Schwarz. Dieses Jahr ist nicht ganz so viel wie im letzten Jahr, aber dann auch das Orange bei McLaren. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was Cadillac da zaubern wird.
Und ich würde jetzt aber auch mal vermuten, ohne Cadillac jetzt zu nahe treten zu wollen, dass sie selten nah bei den McLarens sein werden in ihren ersten Jahren. Ja. Vermute ich jetzt einfach mal so als neues Team, glaube ich, wird's nicht so leicht direkt vorne anzugreifen. Wobei sich 2026 auch einiges ändert, aber trotzdem.
Ja, da ist was dran. Ja. Ja, und wie es dann natürlich so ist, welche Frage muss Sky natürlich an Mick stellen? Ja, ob er sich da auch ein Cockpit vorstellen könnte.
Genau das.
Die Frage ist wohl eher, ob sich Cadillac ein Cockpit für Mick vorstellen könnte. Und naja, also was soll man dazu sagen? Mick hat sich natürlich auch sehr vage gehalten. Natürlich will er in die Formel 1 zurück. Konzentriert dreht sich natürlich aktuell auch auf die Langstrecke mit Alpine. Ich denke, da sollte man nicht zu viel verraten. Aber ich meine, so als Zeichen, dass er da eingeladen wurde persönlich, ich weiß nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da jeden Fahrer irgendwie eingeladen haben. Ich glaube, aber ein Sergio Perez war auch da.
Mhm. Ja, ich meine, der war auch irgendwie.
Ist sein Name im Hinblick des Events mal öfters gefallen?
Ja, das kann sein, ja.
Aber da weiß ich nicht genau, ob er jetzt eingeladen wurde. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass da zig Fahrer eingeladen wurden. Und so gesehen gehen die Spekulationen natürlich weiter in die Richtung Mick Schumacher.
Und also es ist auch, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Cadillac wäre, dann würde ich mir tatsächlich für die ersten Jahre, normalerweise finde ich so diese Kombination, man hat einen jüngeren Fahrer, der noch nicht so erfahren ist, aber so dieses Raw Talent hat und einen älteren Fahrer, die Kombination finde ich eigentlich immer ganz gut, aber wenn ich jetzt Cadillac wäre und mir so ein Team neu aufbauen muss, dann würde ich keinen F2-Rookie nehmen am Anfang. Ich würde auf Leute setzen, auf zwei Fahrer, die schon in der Formel 1 waren. So, und ich sag mal, wenn man diese Strategie jetzt verfolgen würde, weitergedacht, dann hat man gar nicht so ultra viele Optionen, wo man jetzt sagt, die sind realistisch und die bringen uns vielleicht auch langfristig was. Von daher, so Sergio Perez, Valtteri Bottas, denke ich dann noch so. Richtig, und Mick Schumacher.
Die zwei habe ich auch auf dem Schirm. Ja.
Ja, guten Kevin Magnussen, ich glaube, das Kapitel ist jetzt langsam vorbei. So, Sebastian Vettel wäre natürlich ein Riesending, aber ich glaube, das könnte auch schwer werden.
Guanyu Zhou habe ich auch öfters schon gehört. Wäre natürlich auch fürs Marketing, für den chinesischen Markt. Dann mit einem Sergio Perez, der ja auch wirklich gut Sponsoren mitbringt, sind ja auch Punkte, ne, die man berücksichtigen muss. Und einen Fahrer zu haben, der vielleicht auch ein Auto mitentwickeln kann, gerade wenn du neu in der Formel 1 bist, ist nochmal ein interessanter Ansatz. Ja, deswegen, also das wird sehr, sehr spannend. Und also auf Perez würde ich mich fast schon festlegen, sage ich dir ehrlich. Weil ja,
ich glaube es sehr wahrscheinlich. Also es macht einfach Sinn in jeder Hinsicht irgendwie. Ich will jetzt hier noch einen, nur damit wir ihn auch genannt haben. Ich glaube es zwar auch nicht, Danny Rick. Ich glaube es zwar auch nicht, aber...
Wie ich das so mitbekommen habe, ist er aktuell wirklich mit dem Thema Formel 1 gar nicht beschäftigt.
Ja,
aber
hab ich auch gehört.
Wer weiß. Also am Ende platzt die große australische Bombe und wir sehen ihn nochmal. Mich würde es natürlich freuen. Aber klar, so ein Team aufbauen, bis das konkurrenzfähig ist. Er hat ja auch immer betont, dass er eigentlich einen Anspruch hat, weiter vorne im Feld zu fahren.
Ja.
Deswegen, also, ich glaube nicht wirklich dran. Aber Perez würde ich mich fast schon festlegen.
Ja, also ich glaube auch, er ist der heißeste Kandidat aktuell.
Ja, und generell, was neue Teams angeht, haben wir ja auch das Szenario, dass es eben nächste Saison dann aus Kicksauber Audi wird. Ist ja auch noch so eine interessante Sache. Weiß man ja auch noch nicht, mit welchen beiden Fahrern, wobei man aktuell fast von ausgehen kann, dass...
Ja doch, Hülkenberg hat, glaube ich, Vertrag.
Ach, der hat sogar Vertrag, ne?
Und ich meine, der Vertrag...
wird man ja auch nicht rausschmeißen, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, ne? Aber...
Ich glaube auch, das ist gesetzt, ziemlich, ja.
Ja, und bei Audi habe ich so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ich weiß ja noch, damals wurde Andreas Seidel ja auch entlassen, ne? Gab's da dann auch einen Wechsel, Mattia Binotto ist da jetzt mittendrin und ja, jetzt hat man plötzlich den Motorenchef Adam Baker im beidseitigem Einverständnis gehen lassen. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass man da einen, der jetzt jahrelang da auch mitentwickelt hat, das neues Konzept aufgestellt hat, dass der dann jetzt gehen muss und jetzt muss ein anderer übernehmen. Und zwar, ich bin mir nicht genau sicher, wie man den Namen ausspricht, Christian Foyer. Ich würde mal behaupten, dass Mattia Binotto einfach ins Foyer gegangen ist und dann dachte, ach warte, da kenne ich ja einen, der so heißt. Und dann hat er den da verpflichtet als neuen Experten für Prozessstrukturen in der Formel 1 Betriebsentwicklung, so wie es hier genannt wird in den News auf dem motorsportmagazin.com. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das bei Audi alles sehr, sehr chaoslastig vor. Klar, kann es natürlich auch eine kluge Verpflichtung sein, jetzt wenn man da Personal tauscht, aber war meiner Meinung nach jetzt schon ein bisschen oft für ein Team, was noch gar nicht im Grid ist so richtig. Also, ja. Ich weiß nicht. Also, ich hoffe natürlich, dass Audi eine gute Rolle spielt, aber ja, könnte auch sein, dass die sich mit den Cadillacs da um die letzte Startreihe streiten.
Am Ende kann das passieren. Also ich glaube auch, wenn da jetzt schon so viel Unruhe drin ist, das kann eigentlich jeden Fall ein gutes, sagen wir es so. Weil das heißt ja, dass sie immer noch nicht so ihr Wunschpersonal haben, wenn die jetzt immer noch was tauschen. So, natürlich kann das jetzt heißen, okay, jetzt haben wir es gefunden, weiß man aber auch nicht. Ja, ich hoffe aber einfach, dass es irgendwie klappt, auch um Nico Hülkenbergs wegen so ein bisschen. Der letzte verbleibende deutsche Fahrer im Grid, zumindest aktuell, wäre natürlich zu wünschen, dass Audi dann weiter vorne angreifen kann.
Ja, definitiv. Das erste Nico Hülkenberg-Podium wartet ja noch. Ja.
Das stimmt.
Und ja, ich denke, was die Teams angeht, ne, sind wir jetzt durch. Ja, kommen wir kurz zum Fahrer-Grid, denn ja, da gab es Nachwuchs, mehr oder weniger im Fahrer-Grid.
Ja, genau. Ich meine, es war ja bekannt, dass es irgendwann jetzt so um diesen Zeitraum passieren muss. Aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Max Verstappen ist jetzt Vater geworden, hat eine Tochter bekommen. Ich wollte schon sagen, zur Welt gebracht, aber das hat nicht er getan, sondern Kelly Piquet. genau, also für sie ist es ja jetzt nicht das erste Kind. Hier Penelope heißt sie, glaube ich. Max hat ja selbst auch immer gesagt, ja, ich war ja sowieso schon so ein halber Dad irgendwie, weil er ja jetzt schon länger mit Kelly Piquet zusammen ist und sich ja da auch um ihre Tochter quasi als Vater mitkümmert. Ja, aber jetzt haben die beiden Nachwuchs bekommen und ja, das Lustigste fand ich eigentlich, als Fernando Alonso dann, als er darauf angesprochen wurde, gesagt hat, ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch an Max und ja, dann freue ich mich schon drauf, in ein paar Jahren dann gegen sie fahren zu können in der Formel 1.
Oh, nicht schlecht.
Ja, also Fernando Alonso plant noch mindestens, ja, mittlerweile kann man ja auch mit 16, 17 schon in die Formel 1 kommen. Sagen wir mal, er plant noch 15, 16 Jahre. Dann ist die Tochter von Max auch in dem Alter, dass sie Formel 1 fahren kann.
Würde mich auf jeden Fall freuen, Fernando da noch zu sehen. Ja, muss auch nur ein bisschen an seiner Form arbeiten, sage ich mal so.
Ja, das stimmt.
Auf der Strecke kommen wir ja später dann auch noch mal zu. Ja, Glückwunsch natürlich an das Hause Verstappen, / Piquet. Und ja, immer wieder eine schöne Sache. Und jetzt muss ich überlegen, wir hatten doch noch eine News, richtig, das war bezüglich des Miami Grand Prix. Ist da jetzt, war es der dritte oder vierte Grand Prix? Ich glaube der dritte, soweit ich weiß.
Ja, jetzt muss ich auch mal überlegen. Oder war das schon der vierte? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, es war der vierte.
Kann sogar sein, ne?
Ich glaube 22, 23, 24, 25 waren die Jahre, oder?
Das ist echt schon. Ja, könntest du sogar recht haben. Ja,
ja, jedenfalls. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Ja. Macht ja nichts. Jedenfalls, ja, werden wir den Miami Grand Prix noch einige Jahre sehen, wie du im Vorlauf gesagt hast. Die haben ja gefühlt um 200 Jahre verlängert. Und ja. Ich glaube, bis 2041. Und ja, wie ist denn so deine Meinung dazu?
Also, an sich, ich bin niemand, der quasi neuen Strecken es war schon immer so, es soll so bleiben und wir haben Traditionsstrecken und wir dürfen keine neuen Strecken haben. Bin ich ja eigentlich nicht. Ich sag ja schon, okay, neue Märkte erschließen und Miami hat auch schon irgendwie was. Aber so diese Botschaft, die das sendet, dass Miami direkt um 15 Jahre verlängert wird, während so andere europäische Traditionsstrecken so, keine Ahnung, immer nur so um ein paar Jahre und ist die nächsten 2-3 Jahre wieder dabei und Sandford fällt jetzt in Zukunft weg. Ja, ist so ein bisschen schade natürlich. Andererseits, wenn man jetzt auf das letzte Rennen guckt, die Strecke ist cool, die funktioniert mit den aktuellen Autos. Es gab viele Überholmanöver. Von daher will ich mich jetzt auch gar nicht zu sehr beschweren, aber ja, Miami wäre jetzt nicht die erste Strecke, wo ich mir so eine lange Verlängerung gewünscht hätte. Da wären so andere Strecken, hätte ich cooler gefunden, wenn die in trockenen Tüchern wären für die nächsten 15 Jahre. Aber trotzdem, Miami auch nicht die schlechteste Strecke im Rennkalender, finde ich.
Ja, dieses Wochenende fand ich ja auch überraschend gut in Miami. Das war jetzt davor die Jahre nicht unbedingt so, aber kann sich ja auch alles noch entwickeln. Also gibt schon ein paar coole Stellen, auch zum Überholen, wie ich festgestellt habe, mehr als ich dachte. Und ja, ist halt schade, dass eben Europa so ein bisschen, ja, vergessen wird, was Strecken angeht, wie Zandvoort, ne, die ja rausfliegen.
Ja.
Wo wir auch dieses Jahr noch vor Ort sind.
Ja, aber es ist, aber ich habe mir das, irgendwo hatte ich mal so eine Liste gesehen, dass die Formel 1 es ja schon auch den europäischen Strecken billiger macht. Also man muss ja so eine Startgebühr quasi zahlen. Und ich meine gelesen zu haben, dass europäische Strecken 30 Millionen etwa zahlen müssen, um überhaupt in den Rennkalender aufgenommen zu werden, ohne alles drumherum, während zum Beispiel im Nahen Osten Strecken 100 Millionen zahlen. Wo ich mir dann halt schon denke, das ist eigentlich ja schon eine krasse Maßnahme. Das, also, ist ja eigentlich so rum auch nicht fair, ne?
Ja, stimmt schon.
Muss man ja auch ehrlich sagen. Und trotzdem kriegen wir immer mehr Strecken, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Katar, die jetzt in den Rennkalender aufgenommen werden, weil da halt irgendwie das Geld da ist. Man will sich diese, ja, das Prestigeprodukt Formel 1 quasi ins eigene Land holen für den Tourismus, weil ja auch viele Staaten, die sehr reich geworden sind durch das Öl, jetzt viel auf Tourismus schielen. Ja, und da wird halt sehr viel Geld investiert. Und ja, hier in Europa, gerade in Deutschland, mehr als in jedem anderen Land, wird ja da, was das angeht, irgendwie ja keine Investoren gefunden, so richtig.
Ja, das stimmt. Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Ich meine, letzten Endes ist es wichtig, wir haben irgendwelche geilen Strecken im Rennkalender. Das ist das, worauf es ankommt. Ich meine, für uns als Reiseziel zu einer Strecke zu kommen, das wird ja auch immer kleiner, sag ich mal, der Rahmen, ohne dass es ein riesiger Anreiseaufwand ist.
Ja, wobei man da jetzt natürlich auch wieder, um den News so ein bisschen zu widersprechen, soll auch nicht unerwähnt bleiben, die Strecke in Madrid.
Oha, jo, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wieder ein Stadtkurs.
Genau, das ist halt so der, da ist dieser Trend zu den Stadtkursen hin. Aber da muss man auch wieder sagen, in Spanien hat das dann irgendwie hingehauen. Da gab es ja auch jetzt Bewegung. Ich glaube, wer war da? Carlos Sainz war da irgendwie zum, ich weiß gar nicht, was das nennt man das dann, Spatenstich oder die.
Gut möglich, ja. Könnte man
Baueröffnung,
so nennen,
ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe da auch nur so Ausschnitte gesehen und dann wurde da irgendwie so eine Mini-Start-Ziellinie mit zwei Baggern oder sowas. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Zur Baueröffnung, der ist jetzt mal. War Carlos Sainz auf jeden Fall anwesend. Es gab dann auch schon so, ich weiß nicht, es sah fast aus wie das Formel-1-Game von EA, so Simulation der Strecke schon mal, das habe ich mir angeschaut. Weiß ich noch nicht. So, das Streckenlayout fand ich irgendwie ein bisschen weird. Aber zumindest hat man dann auch wieder eine neue europäische Strecke im Rennkalender.
Solange die Strecken auch genutzt werden und nicht dasselbe Schicksal erleiden wie die Strecke in Vietnam, die gebaut wurde, im Spiel vorhanden war, in Wirklichkeit nie gefahren wurde und mittlerweile, glaube ich, ja, nicht mehr wirklich befahrbar ist, nicht mehr im besten Zustand, Deswegen, also wenn es neue Strecken gibt, sollte man die auch ein bisschen über längere Zeit auch brauchen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir das News-Kapitel ab und hören uns im nächsten Kapitel dann zur sportlichen Analyse. Kapitel 2 unserer heutigen Folge und wir starten direkt rein mit der sportlichen Analyse. Allerdings noch eine kleine Info vorweg. Unser News-Kapitel haben wir am gestrigen Tag aufgenommen und in der Zwischenzeit sind da noch ein, zwei Dinge passiert, die wir natürlich im Laufe unserer sportlichen Analyse mit reinpacken werden. Also nicht wundern, warum es die News nicht in Kapitel 1 geschafft haben. Es ist Mittwochabend und deswegen, ja, es ist ja noch ein bisschen was passiert, aber wir gehen ja direkt rein in das Rennen Miami Grand Prix vom Wochenende. Und ich persönlich muss sagen, ich fand's mit den spannendsten Miami Grand Prix, den es bisher gab. Wie siehst du das Ganze, Marc?
Ja, also tatsächlich, ne? Am Ende waren die McLaren zwar so vorne weg, aber das Rennen hatte sehr viel Action. Und fand ich auch geil. Also hatte was. Gerade auch mit den, Wetterverhältnissen war es ja am Anfang dann nicht klar, soll es nochmal regnen oder nicht, ne? Und die Strecke war ja auch nicht so 100% trocken. Nee, war schon geil, hat Bock gemacht. Nichtsdestotrotz, am Ende dann doch wieder ja ein altes Bild mit den McLarens ganz vorne.
Ja, und muss ich wirklich sagen, ja, können wir erstmal ganz kurz ansprechen, im Sprint der Doppelsieg für beide mit Lando vor Piastri, und im Rennen hat dann Piastri mal wieder, muss man sagen, den Rennsieg geholt, und ich bin wirklich begeistert von dem Jungen. Wir haben ihn ja beim letzten Mal schon gelobt, als er dann auch die Fahrer-WM plötzlich übernommen hat, was ein bisschen überraschend kam, aber hier beweist er wieder das ganze Wochenende, finde ich, dass er da in einer sehr guten Form ist. Also, klar, Qualifying mal nicht ganz vorne gewesen, aber ich sag mal, trotzdem hat den Sieg solide nach Hause gefahren, ne? Und hat sich natürlich auch, finde ich, im Rennen im Duell mit Max Verstappen sehr klug angestellt. Also das ging ja wirklich schnell. Max hatte da keine Chance. Sein Teamkollege Lando hat ein bisschen länger gebraucht, um an Max vorbeizukommen.
Naja, wobei man sagen muss, so schnell ging es bei Piastri ja auch nicht, ne? Der hat es ja auch probiert, dann sich nochmal zurückfallen lassen. Also es war ja schon auch ein Kampf über einige Runden. Aber sauber gemacht. Max so ein bisschen in so einen Verbremser reingezwungen, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich, das ist ja wie ein alter Hase hat er das gemacht, ne? Also da denkst du wirklich, der fährt schon irgendwie 10 Jahre Formel 1, hat das clever gelöst. Gut, Max Verstappen, der hat auch irgendwie mit stumpfen Waffen gekämpft, ne? Das hat man dann auch gemerkt. Als er überholt war, war Piastri innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Runde einfach weg. Also, dass Max Verstappen sich überhaupt so lange verteidigen konnte, ist ja fast schon unglaublich. Gegen Lando ja dann auch sich relativ gut geschlagen und verteidigt. Aber ja, Piastri macht das abgeklärter als Lando.
Das kann natürlich auch am TV-Bild liegen, oder warum ich das Gefühl habe, das Duell mit Piastri ja nicht so lang wie das mit Norris, weil da halt der Fokus extrem nochmal auf dem Duell mit Norris war, auch gerade thematisch, ne, ist das ja öfters eine Diskussion gewesen, gerade auf Sky, und ja, auch gerade Ralf Schumacher hat sich da wieder, ich will jetzt sagen, auch ein bisschen angestellt, finde ich, teilweise in Situationen, es war ja die Situation in Kurve 1, als Lando dann links neben Verstappen war, und dann natürlich auch der Curb auf seiner Seite, ne, wo man gut und gerne ja auch mal was am Unterboden sich holen kann, gerade so früh im Rennen, und wo Norris dann eben nicht durchgezogen hat, muss ich allerdings sagen, fand ich jetzt gar nicht mal so dumm, weil ich muss ja nicht unbedingt riskieren, dass ich da in eine Kollision crashe oder mir, wie gesagt, den Unterboden da irgendwie beschädige, zu einem Zeitpunkt, wo der WM-Führende, nämlich nicht Verstappen, sondern Oscar Piastri, auch noch auf, in dem Fall schon auf Platz 1 vor, ne? Das sollte man ja auch im Hinterkopf behalten.
Ja, ja, also auf jeden Fall, das ist schon, auch gut beim Rennstart, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Also im Prinzip bei Norris ist ja auch da, Norris hatte ja quasi gegenüber Piastri die deutlich bessere Ausgangslage und hat ja beim Rennstart so viele Positionen verloren. Aber da ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Also es ist halt irgendwie jetzt so das Ding, also erstmal gegen Max Verstappen sieht man halt oft einfach alt aus. Der kämpft immer bis mindestens ans Limit des Erlaubten und oft sogar auch über das Erlaubte hinaus noch.
Der reizt halt alles aus, ne?
Ja, ja, und im Prinzip, also die Ergebnisse geben ihm ja auch recht. Er kann in dem Red Bull die McLaren nicht schlagen und er tut alles ihm Mögliche, um das zu machen. Und das Ding ist halt, es macht ja auch rein logisch Sinn, wenn du es jetzt halt nicht schaffst, die hinter dir zu halten. Probier es halt trotzdem und vielleicht kriegst du eine 5-Sekunden-Strafe, aber die macht ja dann nichts, weil hinter ihm und den McLarens ist ja dann, keine Ahnung, siehe Jeddah. Gut, da hätte er ohne die 5-Sekunden-Strafe wäre dann vor Piastri gewesen, aber Piastri hat ja wahrscheinlich auch Tempo rausgenommen, dies, das, ne? Aber diese 5-Sekunden-Strafen, die er dann ab und zu mal bekommt oder mal eine 10-Sekunden-Strafe, die machen ihm ja meistens gar nicht so viel, ne? Und deswegen, also er macht das halt, er ist extrem, aber du bist ja jetzt, du fährst ja nicht da auf der Strecke, um dir Freunde zu machen, du willst ja gewinnen, so. Und gegen so jemanden ist halt extrem hart zu fahren und beim Start zum Beispiel hat Lando Norris es halt versucht. Da hat er nicht zurückgesteckt, sondern hat er es halt wirklich versucht. Und dann war halt irgendwann einfach kein Platz mehr auf der Strecke.
Ja, genau.
Und dann ist es halt, nach dem Rennen hat er halt auch richtig gesagt, ja, keine Ahnung, wenn ich es halt nicht versuche, also jetzt sagen halt alle, ja, wärst du mal dahinter geblieben, dann wärst du noch Zweiter gewesen und so, wäre doch besser gewesen, als auf Platz 6 zurückzufallen oder so. Ja, aber wenn er dahinter geblieben wäre, hätten sie gesagt, ja, warum versuchst du nicht zu überholen, jetzt hinkst du ewig auf Platz 2 rum. Das ist halt so ein bisschen, wie man es macht, macht man es verkehrt, ne?
Das ist so, ja.
Ja, und Piastri war dann halt der lachende Dritte, ne? Der hat sich dann direkt auf Platz 2 gesetzt, hat sich Verstappen ja auch lange zurechtlegen müssen, um dann vorbeizukommen. Und sah dann bei ihm natürlich ein bisschen besser aus, weil Max sich auch verbremst hatte. Bei Lando hat es dann ein bisschen länger gedauert, war nicht so perfekt, aber Lando hat es dann letztendlich auch geschafft. Und gut, ist halt so, ne?
Was sagst aber, du zu der Szene, als Lando kurz Zeit an Max vorbei war und dann auf der langen Geraden ist Max wieder vorbeigezogen? War das kalkuliert? Eben, ja, in der Gefahr, dass man möglicherweise hätte eine Strafe kriegen müssen und ihn vorbeilassen, ne?
Ja, genau. Das war kalkuliert. Das war, also das war mit Absicht.
Hat Sky auch gebraucht, bis sie das so ein bisschen auf dem Schirm
hatten. Ja, das ist das Schöne bei F1 TV, hat sich das jetzt tatsächlich so eingependelt. Es sitzen immer Julian Palmer und David Coulthard in der Kabine mit Alex Jakes, heißt er, glaube ich. Der ist dann mehr so, sag ich mal, der Kommentator, nicht so der Experte. Die beiden sind die Experten. Und das ist ganz schön, dass dann auch zwei Experten miteinander diskutieren können. Und die haben, während das passiert ist, haben sie schon gesagt, ja, der hat geliftet, der hat ihn vorbeigelassen. Das, so Sachen sind immer relativ schnell klar bei F1 TV. Das finde ich ganz schön. Das ist auch im britischen Sky wird auch über manches viel zu sehr diskutiert und ist nicht ganz so ersichtlich. Aber Julian Palmer, muss man auch echt sagen, auf der Strecke war jetzt nicht so das absolute Ass, aber es gibt keinen besseren Formel-1-Kommentator meiner Meinung nach als Julian Palmer. Der ist schon sehr, cool. Sehr,
und so ist Experten, sehr stark. Gerade die auch die Action von der Strecke kennen, können das Ganze auch nochmal anders einschätzen. Gut, ein Ralf Schumacher sollte das eigentlich auch können, ne?
Ja,
aber ich mag den ja auch hier, ne? Also ich finde den wirklich auch unterhaltsam. Manche Dinge halt, ja, kommen wir vielleicht auch sogar später nochmal zuzusprechen.
Ja,
naja.
Und auch schön, in Julian Palmer ist auch immer, er korrigiert David Coulthard und Alex Jakes auch immer ganz schnell, wenn die irgendwas nicht richtig gesehen haben. Wo ich so früher, gerade so, wenn ich an die RTL-Zeiten noch denke, da saß man ja auch oft vor dem Bildschirm, hat gedacht, wie können die das nicht sehen oder so. Und manchmal hatte ich da auch das Gefühl, die Kommentatoren wollen sich gegenseitig nicht so bloßstellen, wenn einer was falsch kommentiert hat oder so. Und das bei F1 TV auch gar nicht so. Also wenn da jemand was Falsches sagt und Julian Palmer fällt das auf, dann sagt er, ja, nee, das hast du, glaube ich, falsch gesehen. Das war aber so und so. Und das finde ich auch immer ganz schön, weil dann hat man als Zuschauer, also ich fühle mich da mehr abgeholt und fühle mich weniger so. Aber deswegen das, genau, also das war, der ist da auch, also man hat das auch gesehen, der ist wirklich vom Gas gegangen in die Kurve rein, nicht von der Ideallinie runter, was ja auch zeigt, dass du nicht verteidigst, der hat ihm ja die Innenlinie gelassen, er hat nicht verteidigt, ist einfach ein bisschen vom Gas gegangen, glaube ich, war auch clever, weil das hätte eine Strafe geben müssen, es war halt außerhalb der Strecke überholt und das ist aber auch wieder so eine Sache. Viele Leute sagen ja so, Lando, der ist halt nicht so knallhart wie Max. Aber das war eine Aktion. Andersrum hätte man gesagt, ja, war typischer Max. Er hat überholt und hat nicht mal geschafft, die Kurve zu machen. Da hat Lando 1:1 so gefightet, wie Max es auch tut. Ne? Bis über die Grenze hinaus so. Und also kann jetzt auch keiner sagen, dass Lando nicht alles probiert. Ne? Es war halt, wie gesagt, wenn du gegen Max fightest, ziehst du halt oft den kürzeren und Oscar Piastri hat es einfach an dem Wochenende clever gemacht. Trotzdem, am Ende ist Lando dann auch Zweiter geworden. Kann er, glaube ich, auch mit Leben Sprintrennen gewonnen. Ne, da hat er ein bisschen Glück mit dem Safety Car.
Aber ich meine, also da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das von ihm ein schlechtes Wochenende war. Ne? Von daher hat er
eigentlich
da schon
nicht, ne?
Alles gegeben.
Ja.
Und als Teamergebnis natürlich optimal.
Ja, also Sprintrennen. 1 und 2, normales Rennen 1 und 2. Also das ist ja wirklich absolut punktemaximiert.
Besser geht's ja nicht. Und wir hangeln uns ja hier an den Rennergebnissen lang und kommen jetzt auch direkt wieder mal als Zweites zu Mercedes. Was hier natürlich auch an George Russells drittem Platz im Rennen liegt. Ich möchte aber ganz kurz erstmal über Kimi Antonelli reden, wenn ich die Zeitachse des Wochenendes betrachte. Pole im Sprint. Junge, Junge. Also damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ja, also wirklich. Das und ich glaube, der jüngste Pole-Sitter der Formel 1, wenn man Rennen und Sprint jetzt als eins sieht.
Also im Sprint definitiv, aufgrund der kurzen Sprintgeschichte.
Ne? Ja, nee, aber und, auch insgesamt. Ja. Also ich glaube, das ist natürlich jetzt, wie man die Statistiken zählt, ob es als offizielle Pole zählt, weil es ja nur Sprint war und kein Rennen.
Stimmt, ja, das ist unklar. Ja,
genau, weil ein Sprintsieg zählt ja auch nicht in deine Rennsiege, obwohl der Sprint ja auch ein Rennen irgendwie ist, aber deswegen zählt diese Pole, glaube ich, wenn du einfach nur Pole Positions auf die Karriere zählst, glaube ich, zählt die dann nicht. Aber er ist auf jeden Fall der jüngste Fahrer, der in jeglichem Format der Formel 1 auf der Platz 1 stand, auf dem Platz 1 stand.
Ja, sehr stark. Hat dann natürlich mal wieder auf sich aufmerksam gemacht. Gut, im Sprint war natürlich auch alles ein bisschen Chaos. Da ist er dann Siebter geworden und im Rennen Sechster. Wobei ich sagen muss, im Rennen fand ich ihn zwischenzeitlich auch ziemlich stark. Bei Russell war ich wieder sehr überrascht, ehrlich gesagt, dass er es da auf die 3 schafft.
Ja, ne?
Gerade am Anfang, ich erinnere mich an eine Szene, da hat ihn auch Norris überholt, wo man gemerkt hat, dass der Mercedes ja wirklich sehr, sehr schlechten Grip hatte. Ne? Also der ist so förmlich ein bisschen geschlittert. Und da dachte ich mir schon, okay, das wird für Mercedes hier gar nichts, weil da also kein Speed gehabt in den Kurven, schlechte Lage. Aber irgendwie haben sie es scheinbar in den Griff bekommen. Und hier George mal wieder ein Podium. Also der holt wieder mal das Maximum raus. Im Sprint auch ein Platz 4.
Ja, also von wirklich. Daher. Ja, er schleicht sich da immer auf diese Positionierung irgendwie, finde ich. Also ist schon.
Ist auch ein Talent, ne? Irgendwie.
Also, ja, klar.
Ich finde, er fliegt aktuell total unter dem Radar, zeigt aber mit seine stärkste Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er ist vor Verstappen ins Ziel gekommen im Rennen. So, klar, das war halt Safety Car Pech aus Sicht von Verstappen. Sonst wäre er natürlich schon vor dem Mercedes gewesen, aber. Ja, also wirklich einfach stark und das an einem Wochenende, wo, wie du schon gesagt hast, der Mercedes, glaube ich, nicht so. Na, wobei, ich meine, Kimi setzt das Ding auf die Pole und auch im Qualifying fürs Rennen war Antonelli ja auf 3. Ja. Ne? Also ich glaube, so schlecht war der Mercedes jetzt nicht, aber zumindest George Russell hatte irgendwie Probleme damit, das richtige Setup zu finden und so. Und dann mit einem Podium und einem vierten Platz im Sprint noch nach Hause zu gehen, also nicht schlecht. Muss ich sagen. Für Antonelli irgendwie schade, dass seine guten Qualifyings, Platz 1 und Platz 3, dass er die nicht ummünzen konnte in gute Sprint- und Rennergebnisse dann. Ich meine, er hat Punkte mitgenommen, Sprint war er am Ende Siebter und er konnte, und das ist ja eigentlich auch, also klar, natürlich dann auch von den vielen Strafen noch profitiert, das war ja auch, er musste ja zweimal in die Box. Einmal, wo er gerne wechseln wollte, aber dann von Verstappen getroffen wurde. Da kann Antonelli nichts für. Da hat er im Prinzip sogar noch alles richtig gemacht, dass da keiner verletzt wurde oder so. Bei einem Crash in der Boxengasse immer schwierig. Und dann musste er noch eine Runde drehen und konnte dann erst in die Boxengasse, weil er ja beim ersten Mal nur durchgefahren ist, ohne wirklich in seine Box zu kommen. Deswegen, also da noch einen siebten Platz und 2 Punkte. Eigentlich lucky gewesen noch. Und im Rennen Sechster, ja gut, das war auch wieder, ich glaube, er hatte auch ein bisschen Pech mit der Strategie und im Timing vom Safety Car. Ich glaube, das hat ihm auch nicht in die Karten gespielt und ja, gut. Ist, glaube ich, nicht das, was er sich erhofft hatte, nach den guten Qualifying-Ergebnissen jeweils, aber er hat wieder mal auf sich aufmerksam gemacht, finde ich.
Definitiv. Ja, und kommen wir jetzt zum nächsten Team. Das ist nämlich Red Bull. Und ja, also ich mal gucken. Im Sprint die einzigen Punkte Yuki mit Platz 6. Glückwunsch an der Stelle. Und gut, bei Max war es natürlich dann die 10-Sekunden-Strafe. Und du hast ja eben schon angesprochen, die Szene in der Box mit Kimi Antonelli. wo das Team Red Bull seine Aktien im Spiel hatte, sage ich mal.
Ja.
Denn Max kann da ja kann eigentlich nichts für. Nee.
Der sieht den ja nicht. Ne? Ja,
ist dann das auch irgendwie schade so. Man muss natürlich eine Strafe geben, ne? Aber ja, ja, da trifft's halt dann Max mit der Strafe, obwohl er ja eigentlich gar nichts dafür kann.
Ja. Ja, das, also, ja gut, musst du aber ja machen, ne? Irgendjemand ja, muss die Strafe eben, ja bekommen.
Das ist so.
Ja. Und ja, aber es sind auch wieder, ja, dass die Ampeln bei Red Bull, das war ja auch, wo war das? War das in Jeddah?
Ich glaube, das war das sogar in Jeddah,
oder? Ja, oder war das in
Jeddah? Ja, wo sie dann auch diese tragbare Ampel hatten, die dann auch genau nicht funktioniert hat.
Ja, und also, und jetzt war es halt, dass die Ampel zu früh quasi das freigegeben hat. Ja, also ich weiß auch gar nicht, wie da das System ist, ob da wirklich jemand die Ampel manuell steuert und das dann freigibt, quasi mit seinem eigenen Ermessen, oder ob die Ampel da auf irgendwas reagiert und guckt, da so viel Meter sind noch frei. So oder so, es hat nicht funktioniert. Antonelli war da, es war auch nicht mal knapp oder so. Die haben es ja Vorderrad an Vorderrad berührt, also die waren ja absolut gleich auf. Ja, das darf nicht passieren. Das ist auch einfach höllisch gefährlich. Überleg mal, da stehen ja alle, da stehen die ganzen Mechaniker und so. Wenn die da richtig ineinander fahren und Verstappen dann weiter nach vorne rollt und nicht nach links weg kann, dann fährt er die Mercedes-Mechaniker um. Das geht nicht. So, und auch in der Boxengasse sind ja 60 beziehungsweise 80 km/h. So, fahr mal mit einem Formel 1 Frontflügel mit 60 km/h jemandem da in die Beine. Das geht nicht gut aus.
Ja, das wäre kein Spaß gewesen.
Ja. Das, ja, schwierig.
Ja.
Aber gut.
Ja, kommen wir zum Rennen. Gut, wir haben über Max ja auch schon ein bisschen gesprochen, über die Duelle unter anderem. Und ich schau mal gerade wegen Yuki. Ich muss sagen, ich hatte gerade erst vergessen, wo er gelandet ist, aber er hat ja noch einen Punkt ergattert. Hier mit Platz 10. Stimmt, hat er eine 5-Sekunden-Strafe wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse. Aber gut, wie ich sehe, stimmt, das war ja noch dieser Fight mit Isaac Hadjar, der ganz knapp noch hätte den Punkt abgreifen können durch die 5-Sekunden-Strafe für Tsunoda. Ja, hier Glück im Unglück für Yuki. Sechster im Sprint. Ich meine, der Red Bull ist nun mal aktuell wirklich nicht das beste Auto, von daher, er holt Punkte. Das hat ein Lawson zumindest in den zwei Rennen, die er hatte, nicht geschafft, und von daher glaube ich, ist Yuki aktuell einfach die beste Option als zweiter Fahrer. Das ist von daher.
Ja, es ist halt wirklich, ne, also ich meine, Max Verstappen, man hat ja gesehen, wie auch der mit dem Auto zu kämpfen hatte, der wird ja auch nur Vierter. Von daher ist es ja meiner Meinung nach auch okay. Ich meine, 10. Platz sieht jetzt nicht so gut aus, aber wenn man guckt, wer vor Yuki ist, die Williams waren halt echt stark, die Ferrari sind da, glaube ich, auch schwer zu schlagen im zweiten Red Bull. Es ist halt niemand von den Topfahrern ausgeschieden. Ja, der 10. Platz ist dann halt, ja, es ist dann halt irgendwie, wo es zu erwarten ist, dass der 2. Red Bull landet. Ja. Deswegen, ich würde sagen, geht klar, das Ergebnis. Geht natürlich besser, aber geht schon klar.
Ja. Ja, du hast gerade eben angesprochen, wer alles vor Yuki steht. Und dann kommen wir jetzt auch zum nächsten Team, nämlich den starken Williams. Oder ich sag mal so, erneut stark in Jeddah schon einen Award von dir bekommen für eine sehr gute Team-Performance, wo auch zum ersten Mal Carlos Sainz ordentlich was gezeigt hat, ist da auch vor Albon gelandet. Und hier gehen wir erstmal ganz kurz auf den Sprint. Da sah es noch nicht so gut aus zu Williams, ne? Albon 11. hatte natürlich auch eine Zeitstrafe unter dem Safety Car. Ah, das ist natürlich ein bisschen bitter, ne?
Ja.
Und bei Sainz weiß ich es gar nicht mehr. Der hatte ja einen Unfall mit dem Reifen, aber ich kann mich jetzt persönlich an die Szene gar nicht mehr so erinnern. Weil es ja auch schon wieder ein bisschen her ist. Aber gut, nicht klassifiziert. Deswegen am Ende. Dann gehen wir direkt ins Rennen rein. Und zunächst erstmal Alex Albon, muss ich sagen. Ja, Weltklasse, meiner Meinung nach. Also starke Leistung, Platz 5. Also in Topform, der Mann, muss ich sagen. Also wirklich, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem Burschen, was er da dieses Jahr zeigt im Williams. Und wichtig ist natürlich für Williams, dass man jetzt auch wieder Doppelpunkte geholt hat. Ich will es nicht voranbrechen, falls du noch was zu Alex Albon zu sagen hast. Bist ja auch durchaus ein Fan.
Ja, durchaus. Und ich mag ihn ja so, weil er so, er ist so ehrlich und irgendwie witzig so. Also seine Persönlichkeit mag ich einfach sehr. Und er ist ja oft auch dann in der Post-Race-Show auf F1-TV. Und da war er auch wieder und hat da was gesagt. Das fand ich sehr lustig und spiegelt auch so ein bisschen seine Persönlichkeit wieder. Er hat gemeint, ja, er fühlt sich super nach dem Rennen, super Ergebnis. Und was das am besten widerspiegelt ist, dass er von Rennanfang bis Rennende Max Verstappen vor sich hat sehen können. So, und hat er gemeint, das war nicht mal so, als ich noch bei Red Bull war. Oh, und das spiegelt, glaube ich, gut seine Persönlichkeit wider, dass er auf irgendeine Art lustig ist, aber auch ehrlich genug, um selbst auch zuzugeben, ja, nicht mal in einem Red Bull konnte ich das, dass ich Max Verstappen ein ganzes Rennen lang vor mir sehen konnte. Und er hatte auch recht, also im Prinzip, er war weniger als 10 Sekunden nur hinter Max Verstappen im Ziel. Mhm. Das musst du dir mal überlegen in dem Williams, ne?
Ja.
Also, das ist schon krass. Ja, das Einzige, was, sag ich mal, dieses Rennen so ein bisschen getrübt hat, trüben könnte, man steckt nicht drin, sind die Team-Orders bei Williams, gegen die er sich ganz offensichtlich gestellt hat. Weil er hatte die Order, Sainz nicht zu überholen, hat das aber doch getan. Und da war Sainz nach dem Rennen sehr, sehr sauer. Da gab es auch einen Funkspruch, der wurde in der Übertragung, jetzt hat man den nicht gehört, aber man kann sich ja dann immer noch so, auf F1-TV kann man sich ja die einzelnen Cockpit-Perspektiven angucken und hat dann auch immer die jeweiligen Funksprüche dazu und so. Deswegen habe ich den dann auch auf Instagram gesehen und so. Und aber Sainz schon sehr angefressen und da war dann auch direkt James Vowles am Mikrofon und hat dann auch gesagt, ja, das diskutieren wir nach dem Rennen, das machen wir jetzt nicht hier am Funk oder so.
Ja.
Ja, aber da hat Alex Albon sich wohl gegen die Teamorder gestellt. Ich würde jetzt sagen, er ist als 5. ins Ziel gekommen, Carlos Sainz als 9. Er hat ein gutes Argument, das nachträglich zu verteidigen, dass er sich gegen die Teamordner gestellt hat. Aber ich weiß nicht, ob da, also ja, wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich nie so komplett erfahren, was da intern jetzt besprochen wurde, aber ich glaube, das Debriefing am Montag, was nach so einem Rennen ja immer gemacht wird, teamintern, könnte schon die ein oder andere heikle Situation gegeben haben. Aber am Ende, du musst halt auf der Strecke das machen, was für dich am besten ist, denn im Endeffekt fährt dann doch jeder für sich selbst in seinem Auto. Und wie gesagt, es hat ja am Ende funktioniert. Er ist 5. geworden, sein Teamkollege 9. Ja.
Ich hatte auch das Gefühl zwischenzeitlich, vielleicht war das ja auch aufgrund auch der Szene, dass Sainz da ein bisschen konsterniert war, aber er war auch langsamer als Albon, fand ich, in den Eindrücken. Gut, er hatte natürlich dann auch viele Duelle mit den Ferraris, auch mit Antonelli, glaube ich, vorher, der auch an ihm dann vorbeigezogen ist zwischenzeitlich. Also der hatte ja auch schon viele Zweikämpfe, dadurch verliert es dann auch immer Zeit und ja, aber trotzdem, also ich glaube, Albon hat schon recht mit dem Ergebnis, was er da gemacht hat. Aber klar, Teamorder ist nun mal auch Teamordner. Order muss man sich auch vielleicht dran halten. Ist es auch nicht so klug, wenn man da jetzt auf irgendeinen, auf Dickkopf macht oder so, ne? Aber klar, er war der schnellere Mann, hatte ich auch oft den Eindruck im Rennen. Aber trotzdem muss ich sagen, für Sainz auch schön, wenigstens jetzt wieder gepunktet für Williams. Für ihn ist das erstmal wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken. Und ich habe auch sowieso das Gefühl bei ihm, er findet sich immer besser zurecht im Williams. Und die Saison ist ja auch noch relativ jung, also da kommt noch einiges.
Ich glaube auch, Sainz ist langsam angekommen in dem Team und und bei Williams, ne, also diesen auf sehr gutem Kurs, den Platz 5 quasi von Aston Martin in den Konstrukteuren von letztem Jahr, den quasi zu übernehmen, weil Aston sich da absolut nicht mehr aktuell und irgendjemand muss halt hinter den Top 4 das beste Team sein und ja, das sieht momentan ganz klar nach Williams aus, die haben 37 Punkte, das nächste Team ist Haas mit 20, also da geht was, das sieht gut aus und an diesem Wochenende gleich auf mit den Ferrari quasi, was die Pace angeht, würde ich jetzt mal behaupten im
auf
Rennen.
Auf jeden Fall, Ja, und wir machen ja immer die ersten 5 Teams in einem Kapitel. Und dieses Mal schafft es Ferrari auch noch rein. Das war nicht immer so in dieser Saison. Und
das stimmt, ja.
Gehe ich hier erstmal gerade in den Sprint. Da natürlich Lewis auf der 3. Ja, was nach einem guten Ergebnis aussieht. Und wie war das Ganze bei Charles Leclerc? Da muss ich gerade mal schauen.
Der hat den nicht gestartet. Der
war doch richtig.
Der ist in der
Einführungsrunde, ne?
Ja, in der, in der Reconnaissance Lab. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, aber die Runde zum Grid hin, zum nicht Grid. Mal in der, ja genau, also quasi eine halbe Stunde. Da hatte ich nämlich noch
und irgendwie mitbekommen, genau. Dass Leclerc schon raus ist, dann dachte ich, dann wäre das die Einführungsrunde gewesen.
Nee, oh Mann. Nee, das war, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, aber die Runde quasi eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bevor dann man in die Einführungsrunde geht, wo man halt quasi aus der Box rausfährt, muss man ja auch eine Runde drehen, um dann auf seinem Grid-Position zu stehen und dann kommen die Mechaniker ja alle nochmal ran. Auf der Runde hat das in die Wand gesetzt, weil, ja, sie sind halt auf Intermediates rausgegangen und ja, er hat's halt, das Ding ist aber auch so ein bisschen, das auch wieder so, klar, das sieht halt richtig dumm aus, wenn das passiert, aber eigentlich hat er alles richtig gemacht, weil du willst ja ein bisschen austesten, ob du auf den Intermediate starten kannst. Wenn du da mit 50 km/h um die Strecke schleicht, da hast du ja auch keine Infos gewonnen. Das bringt dir gar nichts. Ne? Du willst ja schon hier und da mal ein bisschen Gas geben und mal schauen, ob die Inters funktionieren. Gut, aber wie es dann halt ist, ne? Wenn du an die Grenzen oder an die Limits gehst, dann bist du halt auch ziemlich nah dran, Unfälle zu bauen. Er sah jetzt wie der Arsch aus am Ende, konnte da nicht starten.
Ist nicht der erste, dem es passiert ist. Ne? Von daher ja, passiert auch so einem Erfahrenen wie einem Charles Leclerc, der ja immer noch sehr jung ist trotzdem. Ne? Und gehen wir ins Rennen rein. Und ja, da natürlich, du hast ja gesagt, Williams so ein bisschen der Gradmesser, wo Williams eigentlich das stärkere Team war. Beide Ferraris konnten sich hier natürlich noch vor Sainz platzieren. Und da fand ich eine sehr schöne Szene, als Leclerc das Duell mit Sainz hatte. Beide kamen natürlich auch ein bisschen raus in Kurve 1 und dann Hamilton sozusagen durchgeht und danach lange Zeit auch hinter Leclerc hing und zu dem Zeitpunkt war ja Lewis auf Mediums und da bin ich so ein bisschen der Meinung, ob es nicht klug gewesen wäre, da Hamilton schon freie Fahrt zu geben, weil am Ende, als er dann mal die Chance hatte vor Leclerc, ja, da war kein Dampf halt mehr da, da waren die Reifen ja auch ein bisschen runter, da konnten sie nach vorne nichts mehr aufholen, aber meiner Meinung nach wäre das schon der richtige Zeitpunkt gewesen, wo Hamilton hätte vor Leclerc sein müssen.
Ja, ich glaube, das sieht er ähnlich wie du. ja, also da hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass am Teamfunk Herr Hamilton da nicht so zufrieden war, dass er so spät vorbeigelassen wurde. Ja, also ich glaube auch, das war auch wieder so ein bisschen, wie man das aber oft in Formel 1 Teams hat, also es ist halt irgendwie, ich denke mir immer, die keine Ahnung, die simulieren vorher 5000 Strategien und Wetterszenarios durch und alles mögliche, aber schaffen es dann nicht festzulegen, hey, was machen wir eigentlich, wenn unsere Fahrer direkt hintereinander sind und der eine frischere Reifen hat und so, es ist ja so ein Szenario, das tritt ja schon öfter mal auf, so, dass das, also, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass dafür nicht irgendwie so ein Blueprint gibt.
Gut, das Problem hier natürlich, Sainz war auch direkt dahinter, das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger, aber ja, und natürlich auch wieder genial, die ganzen Boxendurchsagen, auch gerade von Lewis Hamilton, also der hat ja wirklich Ferrari schon so ein bisschen blamiert, finde ich. Zwischendrin kam ja dann die Ansage sinngemäß, ja, Carlos Sainz ist an 1,2 Sekunden hinter dir und dann, ja, soll ich den auch noch vorbeilassen oder was? Und es gab, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der Vorwoche, auch natürlich so wieder so ein Ding, was von Ralf Schumacher kam, ob das nicht jetzt Hamiltons letzte Saison ist und er zurücktreten würde. Ich habe erst so gedacht, ach, Blödsinn. Aber ich finde halt wirklich, er ist schon sehr bockig immer am Boxenfunk, auch wenn ich teilweise ihn hier auch ein bisschen verstehen konnte natürlich, ne, aufgrund der Situation und auch den Reifen. Aber trotzdem, So richtig Spaß hat er doch nicht bei Ferrari, oder?
Ja, also ich glaube aktuell echt nicht. Und ja, irgendwie, also ich sehe bei Ferrari jetzt auch, klar, es sind erst 6 Rennen, aber ich sehe da noch nicht so den Aufwärtstrend irgendwie gerade, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, bei Red Bull sieht man in manchen Rennen, ist Verstappen richtig schlagfähig, in manchen halt nicht. McLaren liefert ab, Williams zeigt gerade einen richtig krassen Aufwärtstrend, die Mercedes sind vorne dabei, aber Ferrari ist irgendwie so, weiß ich nicht, so ein uninspirierter 4. Platz irgendwie, glaube ich, beschreibt das am besten in den Konstrukteuren gerade. Also ich glaube, sowohl Leclerc als auch Hamilton haben da jetzt gerade nicht so Spaß in dem Team. Gut, Ferrari ist jetzt in den Konstrukteuren nicht weit hinter Red Bull, weil halt bei Red Bull nur Max punktet gefühlt. Von den 105 Red Bull-Punkten hat er 99 geholt. Ferrari hat als Team 94 Punkte. Aber ja, im Prinzip Mercedes 141 Punkte. Also die sind auch schon ein ganzes Stück weg. Und Antonelli ist ein Rookie, der erstmal in die Formel 1 kommen muss. So. Ja. Hätte man vor der Saison jetzt auch nicht drauf getippt, dass nach 6 Rennen Mercedes einen deutlichen Vorsprung vor Ferrari hat. Ja, mal gucken. Also die müssen, ja, wie man das bei Ferrari so oft sagt, nächstes Jahr wird's besser.
In dem Falle könnte es ja wirklich aufgrund der neuen Autos, sag ich mal, Regeländerungen, also 2026 ist ja bei vielen Teams, glaube ich, so das Ziel, dass man da eben einen guten Boliden hat. Aber trotzdem, ist das nicht viel von Ferrari? Also ich hätte doch einen Sprung erwartet.
Ja, ich auch. Aber andererseits, wenn man jetzt halt sagt, komm, es ist, was es ist. Ne? McLaren kriegt keiner dieses Jahr, sieht zumindest so aus. Wir haben ja schon gesehen, während der Saison kann viel entwickelt werden. Aber so, wenn man dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, lass mal noch 3-4 Rennen ins Land ziehen und dann ist Mercedes vielleicht auch so, dass man sagt, komm, die kriegen wir nicht. Red Bull mit Glück, wenn Yuki nicht gut scored, kriegen wir die vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und dann sagt man, komm, alles auf nächstes Jahr.
Ja. Irgendwann kriegen sie die Williams nicht mehr. Irgendwann die so wird es nicht kommen.
Aber, nee, genau, aber das ist, glaube ich, so dieses Polster, was man hat. Schlechter als Vierter wird man nicht landen, so, ne? Denn da, die anderen sind dann schon Argument. Weit weg.
Ja. Da ist was dran. Ja. Ist vielleicht dann gegen Mitte der Saison, wenn sich es abzeichnet, vielleicht wirklich die beste Option für Ferrari, weil dann braucht man auch keine unnötigen Ressourcen mehr in die Saison stecken. Das ist halt nun mal so, ne? Muss nur Hamilton bei Laune halten, dass er noch Bock hat.
Ja, genau.
Ja, und ja, gutes Stichwort zum Ende dieses Kapitels, würde ich sagen. Und mit den Bottom Five geht's im nächsten Kapitel dann weiter. Kapitel 3 der heutigen Folge von Miami 225. Und ja, jetzt kommen die Bottom 5, wie angekündigt. Und ja, diesmal ist es so, dass die auch nicht mehr in den Punkten sind. Das war auch nicht immer so. War ja auch immer mal ein wildes Durcheinander. Deswegen geht's jetzt hier los ab Platz 11 mit dem knappesten Platz 11 seit langer Zeit. Denn wir haben es ja eben schon angekündigt, durch die Zeitstrafe für Yuki Tsunoda. Hätte Isaac Hadjar noch die Chance gehabt, aber um 2, sogar ein bisschen knapper als 2 Zehntel, hat das dann verpasst. Ja, sehr, sehr unglücklich natürlich. Könnt mir vorstellen, dass er da noch versucht hat, die letzte Kurve irgendwie noch zu kriegen und dann ist es mal, reicht's ja dann meistens doch nicht ganz so, weil du vielleicht auch zu viel Risiko gehst. Aber klar, das musst du natürlich probieren. Bisschen schade, ich hätte es dem Jungen gegönnt, weil ich finde, der macht eigentlich einen relativ guten Eindruck in der Saison. Und ja, 10. im Sprint zudem, gibt leider auch keinen Punkt dafür.
Ja, aber an sich, 10. und 11. ist jetzt nicht schlecht in dem Auto, glaube ich.
Ist ordentlich, ja.
Also da kann man sich nicht beschweren. Er hat auch keine Fehler gemacht. Er hat jetzt, ich weiß gar nicht, Martin gar nicht viel gesehen, oder? Also
war auch relativ unauffällig, das stimmt.
Und deswegen, er schlägt regelmäßig Liam Lawson. Muss man ja auch, Liam Lawson ja auch nur so ein halber Rookie, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er eine halbe Saison gefahren ist schon. Von daher, ja, Isaac Hadjar gefällt mir gut. Jetzt halt Pech gehabt ein bisschen. Gut im Rennen natürlich dann auch, ne? Da scheidet Williams war halt einfach stark an dem Wochenende. Und dann hast du halt die 8 Fahrer der Top-4-Teams, die schon schwierig zu schlagen sind. Ja. Tsunoda vielleicht, ne, war ja auch knapp. Dann noch die 2 Williams, keiner von denen scheidet aus. Ja, dann wird's halt schwer mit Punkten, ne.
Ja.
Muss man dann ehrlich so sagen.
Ja, und die halt ausgeschieden sind, sind eher Hinterbänkler-Teams. Also dann ist dann vorne da auch nicht mehr viel zu holen. Ja, und Liam Lawson, ja, langsam hat er ja schon ein paar Rennen gehabt dann bei den Racing Bulls. Und ja, hier ist er wieder aufgefallen im Sprint. 5-Sekunden-Strafe nach der Kollision mit Alonso. Ja, bisschen blöde Situation. Und ja, im Rennen hat es dann auch nicht lange gedauert, wo er dann auch mit Berührungen zumindest zu tun hatte. Da will ich ihm jetzt eigentlich nicht so die Schuld geben. Ja. Er hätte vielleicht theoretisch da ein bisschen Platz lassen können rechts. Aber das ist halt auch dieses Startgetümmel.
Genau.
Und ich finde das immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen oder da jemanden eine Schuld zuzuschieben. Er hat natürlich auch keine Strafe dafür bekommen.
Ja.
Was letzten Endes auch okay ist.
Ja, es ist am Ende, also bin ich bei dir, Racing Incident, gerade weil es halt Kurve 1, Runde 1 ist. Ja, klar, er hätte versuchen können, innen mehr Platz zu lassen, aber außenrum hatte er auch nicht so ultra viel Platz. Ja. Ne? Dann weiß er auch nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Ja, andererseits, Jack Doohan war das ja innen in der Kurve, ne? Der kann da auch nicht mehr zurückziehen, ne? Der muss die Kurve auch irgendwie fahren. Ja. Und wenn er da noch härter, also der ist schon jetzt sehr weit nach innen über den Abweiser gefahren, wenn er noch härter drüber fährt, dann hebt das Auto ab und dann gerät er unkontrolliert wieder auf die Strecke. Ja, von beiden irgendwie einfach unglücklich. Ja, im Sprint allerdings schon, also muss ich sagen, eine dämliche Aktion von Lawson, weil ja, er wird halt von der, also Er ist halt so jemand, er will halt nicht nachgeben, so, aber Alonso fährt das halt so, wie wir das so oft sehen aktuell, wo man halt Streckenbegrenzung hat, aber Asphalt, also auch neben der Strecke fahren kann. Alonso fährt die Kurve halt so, dass er Lawson halt quasi außen rausdrängt. Lawson ist nicht mehr auf der Strecke, muss deshalb Alonso quasi eigentlich vorlassen, fährt dann aber von außerhalb der Strecke wieder so auf die Strecke, dass er Alonso trifft. Mhm. Wo ich mir so denke, ja, also klar, es ist doof und nicht so die feine Art von Alonso, aber man muss irgendwann auch sagen, das Duell habe ich jetzt verloren, muss ich halt ein paar Kurven später oder eine Runde später wieder probieren. Weil in dem Moment, also dass Alonso da keinen Platz mehr macht, ist klar. Alonso sieht ihn auch, da rechnet er ja nicht mit. Also in dem Moment ist es halt wirklich einfach mutwillig, dann doch einen Unfall verursacht. Ja, fast schon Glück gehabt mit 5 Sekunden, weil es dann auch kein so schlimmer Unfall war, aber ja, war schon ein bisschen dämlich, fand ich.
Ja, will so ein bisschen auf Teufel komm raus zeigen, dass er es drauf hat, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an kein Rennen erinnern diese Saison, wo mich ein Liam Lawson überzeugt hat. Für den wird es auch schwierig, wenn der da keine Leistung bringt, glaube ich, ist das Kapitel Racing Bulls auch schneller beendet als gedacht.
Ja.
Und ich weiß nicht, also na klar, Saison ist noch lang. Gut, im Red Bull-Stall ist eine Saison nie lang. das ist halt so, hat er ja auch schon selber erlebt. Aber ja, also aktuell gefällt mir das gar nicht. Es ist auch nicht so dieser Lawson, wie letztes Jahr beispielsweise in Mexiko, der aggressiv fährt, aber so in einem sportlichen Rahmen, der dann mit tollen Manövern auch überrascht. Mhm. Das haben wir auch schon von ihm gesehen. Aber dieses Jahr ist da leider gar nichts zu sehen. Ja, von daher so ein bisschen geschenkt. Und vielleicht noch ganz interessant, Peter Bayer war im Interview bei Sky, der hatte dann gesagt, dass man eigentlich Lawson danach schon hätte an die Box holen können und das Rennen aufgeben. Aber eben, weil man ein bisschen spekuliert hat mit möglichem Regen, wollte man noch abwarten und da möglicherweise die Chance geben. Ja, und dann in Runde 36 musste er dann eben auch aufgrund der Schäden aufgeben. Deswegen ist er da ja auch 36 Runden für die Katz so ein bisschen gefahren. Aber klar, das im Sprint wirkt natürlich negativ nach, ne, in diesem Sinne. Und ja, kommen wir im Klassement jetzt weiter zu Haas mit Esteban Ocon im Rennen auf Platz 6. Und ich schaue gerade, ob man...
Moment, im Rennen auf Platz 6? Nee, im Rennen.
Ich grad, Platz 12,
Platz 12 ich
ja auf Platz 6.
Das war ich gerade auch kurz überrascht.
Ich meine, Ocon öfters mal Überraschungsergebnisse schon gehabt in seiner Karriere. Nee, auch natürlich Platz 12. Und Stimmt, Olli Berman, ja gut, der hatte ja einen Effekt an der Power Unit.
Ja, da kann man nichts machen.
Da kann man natürlich nichts machen. Und dementsprechend ein Wochenende ohne Punkte für Haas, ja, war jetzt auch nicht immer Programm, ne, die letzte Zeit. Da haben sie durchaus überzeugt, ja, aber möchte ich jetzt auch nicht hochhängen. Ich meine, es ist immer noch ein Haas. Ja. Und gerade technischer Effekt bei Olli Berman und dem, ja, Wetterchaos im Sprint, ist das vollkommen okay.
Ja.
Finde ich. Also,
genau.
Da braucht man jetzt nichts Negatives herausheben.
Ja, ich glaube sogar, hatte Berman eine Strafe im Sprint? Nee, doch. Ich weiß es nicht. Nee, hat er nicht, glaube ich, oder? War einer von
doch,
denen?
Mit Hülkenberg in der Box, sehe ich hier. War das ein Unsafe Release vielleicht? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was da genau war.
Ich glaube nämlich, der war eigentlich auf Punkteplätzen im Sprint. Meine ich, ja. Ich glaube, der hätte punkten können oder hatte eigentlich Punkte und hat dann noch eine Strafe bekommen. Die auch
ja,
sehr.
Tatsächlich, hier 5 Sekunden bekommen, ja, hast recht, der wäre auf Platz 6, 7, 8, sowas, 7, 8 eingebrudelt.
Ja. Ja, genau, das ist schwierig, dann einen Überblick zu behalten mit den ganzen Strafen, ne? Mhm. Wo er denn dann gewesen wäre. Aber ja, deswegen an sich, ja, gut, Strafen kriegt man ja jetzt auch nicht einfach so, aber. Mhm. Ja, ich würde jetzt auch für Haas kein mega schlechtes Wochenende, aber ja, technischer Defekt ist natürlich immer ein bisschen doof, ne? Gerade Power Unit, das irgendwann am Ende des Jahres wird sich das vielleicht nochmal rächen, wenn dann, ich weiß jetzt nicht, wie neu der Motor war, man hat ja nur so und so viele Power Units fürs ganze Jahr, wenn der jetzt noch relativ frisch war, raucht dann vielleicht im zweiten, dritten Rennen schon ab, ist dann natürlich für die ganze Allokation, die man für das Jahr hat, je nachdem auch wie viele Komponenten davon kaputt gegangen sind, so eine Power Unit besteht ja aus, ich glaube, 5 oder 6 Komponenten, kann das natürlich dann so ein bisschen so einen Rattenschwanz hinter sich herziehen, dass das dann am Ende des Jahres nochmal doof wird für ihn, ja, aber genau, also kann er natürlich nichts für, ist halt Teil von Rennsport, ab und zu raucht halt einfach mal einen Motor ab. Ja, passiert.
Und ja, passiert ist auch wieder mal viel beim nächsten Team, Alpine.
Schöne Überleitung.
Wir
scripten das nicht. Das ist nicht gescriptet oder so, deswegen muss ich jetzt auch lachen. Aber
wir haben es ja angekündigt, es gab noch brandaktuelle News und bei Alpine sind das Ganze tatsächlich direkt 2. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt in die News rein.
Ja.
Erstmal würde ich sagen, personaltechnischer Natur außerhalb der Fahrer. Da hast du nämlich was Schönes.
Ja, Ollie Oakes tritt zurück, wurde gefeuert. Ich weiß nicht, es war noch relativ nett gewordet, aber ja, ich denke mal, er wird gefeuert worden sein. Und ja, jetzt übernimmt erstmal Flavio Briatore seine Aufgaben mit, der sich so jetzt wieder, ja, irgendwie dann doch den Teamchefposten so halb wieder zurückgeholt hat, den er ja vor Jahren mal inne hatte. Ich glaube, vorher war seine offizielle Person so dieses alles so nichtssagende Executive Partner, Executive Advisor, irgendwie sowas, ich weiß es nicht, ne? Er hatte da so eine halbwegs.
Ja, Hauptsache hat schon mal einen Posten,
genau,
um jetzt quasi wieder das zu haben, was er eigentlich wollte.
Genau, deswegen, ich weiß auch nicht, ob jetzt der Plan ist, dass er das jetzt erstmal übergangsweise übernimmt, bis sie jemanden neuen gefunden haben. Ich glaube es fast nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Briatore jetzt einfach sagt, ja, jetzt mache ich mich hier wieder breit. Aber
denke ich auch.
Ja, bin gespannt, ist ja jetzt bei Alpine auch nicht so krass eigentlich, dass man Teamchefs feuert, ne? Das ist ja das eine oder andere Mal schon passiert in den letzten Jahren. Ja, aber die, ja, wie ich fand, doch noch größere News hat sich leider auch ein bisschen abgezeichnet.
Stimmt.
Nämlich, Jack Doohan ist raus aus dem Cockpit, zumindest jetzt direkt für Imola und dann ersetzt ihn erstmal Franco Colapinto und ja, wie es so weitergeht, ne, da hast du so ein bisschen Gerüchte mit aufgeschnappt, aber alles ohne Gewehr.
Also aus Frankreich ist zu hören aus den Gazetten, dass wohl das auch nur für 5 Rennen gilt für Colapinto. Doohan hatte jetzt 6 in dieser Saison, also könnte man jetzt auch nicht sagen, okay, die fahren jetzt denselben Rhythmus und danach wird sich entschieden oder für wen anders dann wieder. Ich würde es mal so vermuten, Man sagt jetzt hier, man hat beiden Fahrern faire kurze Chancen gegeben. Colapinto wird dann einfach weiter beschäftigt bis zum Ende der Saison. Oder in meiner Fantasiewelt geht Colapinto dann weg und Fernando Alonso findet nochmal, bekommt nochmal einen Anruf von Flavio Briatore und landet dann im Alpine. Wäre ja auch nochmal so ein kleiner Traum. Das wäre sein, boah, wie oft ist er schon zurückgekehrt zu Renault?
Das wäre sein viertes Mal, oder? Also er war am Anfang bei Renault, wo er dann zweimal Weltmeister wurde, dann kurz nicht, dann wieder, dann war er wieder weg, dann jetzt in der Alpine-Ära war er schon einmal da und dann wäre er wieder da.
Irgendwie würde ich es mir sogar vorstellen können,
ja, dass wir sowas machen. Wobei der ja auch, ich glaube, ist der nicht bei Aston Martin auch so außerhalb des Cockpits da noch in der Rolle, irgendwie als Ambassador und sowas? Ich glaube, der hat das da auch. Das kann sowas sein. Ja, ich glaube, der ist da ziemlich eingebettet in das ganze Aston Martin. Die ganze Brand da irgendwie. Von daher, aber wäre lustig auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, Rennergebnisse brauchen wir jetzt gar nicht so viel besprechen. Ich würde das Thema Jack Doohan gleich noch mal ein bisschen ausführen wollen.
Ja.
Na, im Rennen Gasly, Platz 13, Doohan, ja, Startkollision am Anfang mit Liam Lawson gehabt. Deswegen dann war das Rennen auch vorbei. Ansonsten noch Gasly holt einen Punkt im Sprint. Profitiert dann natürlich auch von ein paar Strafen. Na, aber dennoch ist ja auch wichtig, jeden Punkt, den man holt. Und ja, Thema Jack Doohan, du hast ja gesagt, hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet und ich hatte es ja auch schon sehr hart kritisiert teilweise, wie manche Medien damit umgehen, dass man ihn ja schon vor der Saison raus aus dem Cockpit geschrieben hat und eigentlich für jeden klar war, dass Franco Colapinto irgendwann das Cockpit übernehmen wird. Wie sehen wir denn jetzt seinen Speed auf der Strecke?
Ja, also man muss ja schon sagen, er hat schon nicht so abgeliefert, ne? So. Aber es ist halt auch so eine Sache, er ist halt Rookie und das waren jetzt auch nur 6 Rennen, ne? Und ja, also ja, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Einerseits, klar, wenn der Fahrer jetzt nicht abliefert, er hat auch Fehler gemacht, die nicht hätten sein müssen. Ab und zu kamen dann auch so Sachen, da sah er schon auch einfach blöd aus irgendwie ein bisschen, ne? Ich weiß, ich bin da echt so 50-50, ob ich die Entscheidung gut oder schlecht finde. Ich mag das eigentlich immer nicht, wenn so früh ein Fahrer rausgeworfen wird. Andererseits mag ich es auch nicht, wenn man an einem Fahrer festhält, der nicht abliefert. Also, ja.
Ich meine, wir haben 2 Jahre Logan Sargent gesehen, beispielsweise.
Ja, gut. Na? Damit verglichen, ja. Stimmt. Na?
Und überhaupt die Saison, diese ganze Politik, auch mit Liam Lawson, der nur 2 Rennen im Red Bull bekommt. Und Doohan ist ein Rookie. Klar, einige blöde Situationen, wo er echt doof aussieht. Auch so Japan, die Sache, wo wir natürlich froh sind, dass da nicht mehr passiert ist. Ne? Das sollte an erster Stelle stehen. Aber war ja schon ein Fehler, der so nicht unbedingt passieren sollte. Wir hatten ja zwischendurch auch mal analysiert, so den Speed von ihm auf der Strecke, die Abstände zu Gasly. Und da war er zumindest zwischenzeitlich jetzt auch gar nicht mal so weit weg von Gasly, wie ich finde, dass das noch durchaus in einem Rahmen für einen Rookie ist. Na, aber, ja klar, hat ja auch keine Punkte geholt, ne, soweit ich weiß. Keine WM-Punkte geholt und ja, insgesamt eine unglückliche Figur. Ich find's trotzdem sehr schade, auch um die Person Jack Doohan. Du hast es mir ja so ein bisschen schmackhaft gemacht in der Saisonvorschau, dass er da wirklich mal so ein Typ ist, der wieder da reinkommt. Und ja, ich hoffe, man wird den Burschen noch mal sehen in der Formel 1. Es war, ich würde sagen, eine unterdurchschnittliche Vorstellung.
Ja, genau. Also ich glaube auch, gerade jetzt das Beispiel Logan Sargent ist eigentlich ein gutes Beispiel, ne? Also gerade an so Leuten gemessen hätte Jack Doohan schon mehr Zeit verdient. Das stimmt schon. Und es ist jetzt auch so, ich sag mal, Jack Doohan kam jetzt nicht mit den größten Vorschusslorbeeren in die Formel 1. Mhm. Ne? So ein Bortoleto wurde zum Beispiel viel höher gehandelt und der hat jetzt auch noch nicht so, also der Kick Sauber ist jetzt auch nicht so das Brett, aber trotzdem hat ein Bortoleto sich auch noch nicht so hervorgetan, aber der bekommt halt die Zeit, die er braucht und Jack Doohan halt irgendwie leider nicht, obwohl der Alpine jetzt auch kein krasses Auto ist, wo man sofort Leute rauswerfen muss, die nicht performen. Ne? Also
auch ein Pierre Gasly hat ja auch ordentlich Probleme, ne, dieses Jahr.
Genau, also deswegen, ja, so gesehen, ja, wenn ich die Entscheidung hätte treffen müssen, hätte ich ihm auf jeden Fall mehr als 6 Rennen gegeben. Vielleicht, keine Ahnung, wenn zur Mitte der Saison da keine Lernkurve ist, okay, aber 6 Rennen ist schon sehr hart, finde ich. So eine halbe Saison kann man schon mal machen.
Ja, das wird halt wirklich echt immer extremer gefühlt in der Formel 1, aber ja, ist sehr schade, aber ich hoffe trotzdem, vielleicht sieht man den Burschen wieder. Ist denn irgendwas bekannt, ob er komplett raus ist oder vielleicht dann auch als Testfahrer eingesetzt wird weiterhin?
Ja, das weiß ich gar nicht, also wie das jetzt aussieht.
Müssen wir rausfinden, werd mir nachliefern auf Insta, wenn es da vielleicht eine News zu gibt. Gut, wenn man wahrscheinlich gar nichts hört, kann man von ausgehen.
Ja.
Dass er komplett raus ist, ne? Aber halten wir euch auf dem Laufenden. Und ja, wir haben ja auch noch zwei Teams tatsächlich zu besprechen, nämlich einmal Kick Sauber.
Ja, ist die Frage, haben wir da viel zu besprechen?
Ja, Hülkenberg Platz 9 profitiert von den Strafen im Sprint.
Ja, nur leider im Sprint.
Würde man meinen, oh, knapp am Punkt vorbei, aber klar, hat er natürlich von profitiert, aber wäre natürlich trotzdem cool, so ein Überraschungsding für ihn und ja, Bortoleto da 15. im Sprint und im Rennen Hülkenberg auf Platz 14, ich meine, da war wirklich nicht viel möglich im Sauber an diesem Wochenende und ja, Bortoleto nach 30 Runden aufgegeben, sehe ich hier gerade, weißt du noch genau, was da passiert ist?
Da muss ich jetzt auch überlegen, also er konnte... Er hat doch dann das Auto auch gar nicht mehr bis an die
Box. Er muss das Auto doch abstellen.
Genau, der muss hat es gar nicht mehr bis an die Box gekommen.
Hat es nicht zur Boxengasse geschafft. Ah, und das ist doch noch interessant bei Kick Sauber, denn zu dem Zeitpunkt war es ja so, es gab ja ein virtuelles Safety Car und Nico Hülkenberg war noch nicht an der Box.
Mhm.
Theoretisch wäre die Möglichkeit ja da gewesen, dass er vom Bortoleto-Ausfall hätte profitieren können und wäre an die Box gefahren.
Ah, ja gut.
Oder meinst du, Kick Sauber sagte sich, ja, das sieht ein bisschen dumm aus, wenn wir da unseren Fahrer auf der letzten Geraden vor der Boxengasse abstellen und unser zweiter Fahrer geht da an die Box?
Ja, also ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage da, bei einem Kick Sauber wäre das den anderen Teams vielleicht auch egal gewesen, denn
ja.
Ich glaube auch mit der Zeitersparnis von 10 Sekunden oder so, die man ja dann spart, wenn man unter einem Safety Car in die Box fährt. Ich glaube, auch damit hätte Nico Hülkenberg die Punkte nicht mal nur knapp verpasst. So, also, ich glaube, wenn es irgendwie um WM-Punkte geht oder irgendeinen WM-Kampf oder so, dann hat man ja auch früher schon gesehen, dass Teams zu so Mitteln greifen. Und jetzt, wo Briatore auch wieder in der Formel 1 ist, wer weiß. Aber, ich glaube, unwahrscheinlich und ich glaube auch, dass du dir darum auch keine Gedanken machst, dann du machst die beste Strategie für deine Fahrer, da scherst du dich jetzt nicht drum, wie das aussieht und so. Am Ende kann man eher auf der Telemetrie alles nachprüfen, ob der Fahrer jetzt das noch in die Box geschafft hätte oder nicht, wird die FIA eh prüfen können, wenn es drauf ankäme. Aber ja, ich glaube, bei Kick Sauber braucht man sich da leider keine Gedanken drum machen.
Schade, ja. Naja. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem Team und ja, traurigerweise, nicht das erste Mal in dieser Saison, Aston Martin. Dennoch muss man eine positive Sache bei Aston erwähnen, finde ich. Letzte Woche hatte Lance ja noch die Doppelfluppe abgeholt bei uns durch seinen neuen Rekord in Q1 auszuscheiden. Stimmt. War das diesmal wieder der Fall?
Also er ist im Sprint-Quali direkt ausgeschieden und im normalen Quali auch.
Also die 76 jetzt.
Ja, also ich glaube, Sprint-Quali zählt dann da nicht mit, aber er ist beide Male, in Q1 und SQ1 ausgeschieden.
Ja. Gut, klar, der Aston jetzt auch wirklich kein gutes Auto. Dennoch hat Lance und das darf man jetzt nicht unerwähnt lassen, den 5. Platz im Sprint geholt.
Das ist mir ein Rätsel, wie der Mann das gemacht hat. Das ist, muss ich ehrlich sagen, es ist mir ein Rätsel, wie Lance Stroll am Ende auf dem 5. Platz war.
Klar, auch von 3 Gridstrafen profitiert, ne?
Ja, 3.
Aber selbst...
Ja, aber vor Tsunoda, gut, Antonelli musste 2-mal in die Box, ne? Mhm. Ja, aber ich meine, muss ja trotzdem da sein dann, ne?
Auf jeden Fall, Platz 5. Also, und da muss ich dann doch sagen, irgendwie das Ding dann konzentriert nach Hause. Er ist immer noch der einzige Aston-Fahrer die Saison, der Punkte geholt hat.
Das ist halt echt krass, ne? Das ist halt wirklich, er steht in der WM-Wertung vor Yuki Tsunoda.
Ich würde jetzt fast sogar behaupten, Lance hat zum aktuellen Zeitpunkt mehr Punkte als zum letztes Jahr zu dem Zeitpunkt in einem schon ein bisschen besseren Auto damals. Bin mir nicht ganz sicher, aber trotzdem, also eigentlich, trotzdem für Lance ist es eher ein Gewinn die Saison. Also
ja, das ist doch auch unsere Theorie irgendwann mal gewesen. Wenn der Aston richtig gut ist, dann fährt Alonso richtig gut und Lance kommt da nicht mit. Und wenn der Aston so eine Dreckskarre ist, sag ich jetzt mal, dann holt Lance da doch immer noch mal was raus.
Ja, und so ein bisschen zeigt sich das hier, ne?
Ja, und Alonso auch irgendwie aktuell noch gar nicht so in seiner Form diese Saison. Also für den ist das...
Hat aber auch jetzt hier wieder...
Pech wieder, ne?
Kollision mit Lawson im Sprint, wo er ja auch nichts für kann. Und irgendwie... gut, im Rennen hat er sich einmal unnötig gedreht, muss man dazu sagen. Sieht man auch selten von ihm solche kleinen Konzentrationsfehler oder wo dann einfach... irgendwie vielleicht zu viel wollte oder so. Ungewöhnlich bei ihm, dass er so ein bisschen die Laune verliert, vielleicht irgendwie auch mit der Dauer. Gab's ja auch schon in seiner Karriere.
Ja.
Warten wir mal ab.
Ja, also
aber
ich glaube...
aktuell wirklich eine Saison zum Abschenken für Aston. Aber klar, Adrian Newey ist da, 2026. Geht's dann um die Fahrer-WM.
Ja, und dann wird Alonso nochmal Weltmeister.
Ich dachte Lance.
Nee, wenn der Aston gut ist, dann ist ja wieder Alonso.
Stimmt.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit der sportlichen Analyse durch und ich hätte es fast schon abmoderiert, aber wir haben natürlich noch unsere Awards.
Ja, wir haben noch die Awards am Ende dieser langen, vollgepackten Folge. Ich würde sagen, ich mach's schnell. Wir fangen immer mit Platin an, ne? Jetzt bin ich ja schon ganz verwirrt.
Sagen wir wieder was anderes zu nehmen? Würde ich sagen.
Ja, also ich geb's Alex Albon, sage ich jetzt hier direkt.
Okay.
Jetzt musst du dir was anderes überlegen. Ich will den Albon geben, weil ich habe zwar letzte Woche habe ich ihn auch schon Williams gegeben, ne? Den Platin Award, aber jetzt würde ich wirklich Albon, weil ja, ich mag ihn einfach. Wir haben schon thematisiert, 5. Platz. Ja. Er hat dann für das Safety Car Infringement im Sprint noch eine Strafe bekommen, war da eigentlich auch in den Punkten. Ja. Deswegen, für mich ist das Albon, der performt absolut aktuell.
Und das ist dasselbe fast wie in Jeddah. Da hattest du Williams genommen.
Mhm.
Und ich hatte auch an Williams gedacht. Und diesmal habe ich auch an Alex Albon gedacht. Ja, was mache ich jetzt? Ich meine, wenn man es auf dem Papier sieht, Doppelsieg im Sprint, Doppelsieg im Rennen.
Ja,
stimmt. McLaren.
Ja.
Also ich finde, das verdient schon was. Und auch am Ende gab es auch ein sehr schönes Bild nach dem Rennen von Zak Brown mit Oscar Piastri und Lando. Das hatte schon was. Also hat mich persönlich dann auch sehr gefreut. Von daher McLaren hier auch von mir noch mit einem Platin Award. Auch wenn sie oft genannt werden diese Saison, aber es ist halt auch verdient. So ehrlich muss man sein. Und als Team jetzt nochmal, das ist doch sehr schön. Ja, und jetzt kommen wir zum Gegenteil von dem Ganzen, nämlich der Fluppe des Rennwochenendes.
Da gibt's irgendwie einige Kandidaten, finde ich. Also da tut sich so keiner so krass heraus für mich. Wenn du dann einen klaren Favoriten hast, dann lasse ich dir den Vortritt für die Fluppe.
Ja, ich bin auch noch so ein bisschen am Überlegen bei dem Ganzen. Ich finde, Ferrari spielt in meinen Gedanken auch wieder eine Rolle. Tut mir ja fast schon leid, aber ich schaue gerade mal noch in. Es ist halt auch, wenn hinten jemand landet, ist das auch oft so. Man hat ja auch nicht mehr erwartet, finde ich. Liam Lawson will ich jetzt eigentlich auch jetzt nicht direkt eingeben. Ist aber auch ein großer Kandidat. Vielleicht ist er ja bei dir auch noch in Gedanken drin. Ja, ich gib's tatsächlich Ferrari.
Ja.
Auch wenn es irgendwie so häufig ist in dieser Saison. Aber ich weiß nicht, dann auch wieder macht man keine richtige Teamorder oder entscheidet sich zu spät. Dann am Boxenfunk wieder dieses ganze Theater ja. mit Hamilton, dass man überhaupt Hamilton wieder mal die Lust an der Formel 1 verdirbt. Also
ja. Charles Leclerc schafft es nicht, zum Sprint anzutreten.
Stimmt, auch das war so ein ja
kleiner
auch noch,
Punkt noch, ja.
Kommt ja. auch noch so ein bisschen dazu. Und ja, einfach so dieses gesamte, diese gesamte Vorstellung von Ferrari dieses Wochenende. Und deswegen von mir die Fluppe.
Ja. Ja, du hast schon fast, also waren auch so meine zwei Überlegungen, Ferrari oder vielleicht Liam Lawson. Deswegen dachte ich so, ich lasse immer den Vortritt und nehme dann das andere oder den anderen in dem Fall. Ja, für mich ist es dann Liam Lawson. Ja. Im Sprint eine Kollision verursacht, im Rennen eine Kollision gehabt, sage ich mal vorsichtig. Wäre vielleicht vermeidbar gewesen, vielleicht auch nicht. Ja, performt aktuell eher nicht so. Und ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wem ich das noch geben könnte. Gut, Aston hätte man überlegen können, wenn Lance nicht die Punkte aus dem Sprint mitgenommen hätte. Ne?
Ja.
Ja, deswegen für mich ist Liam Lawson. Ja, tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendjemand muss er halt mitnehmen, die Fluppe. Ich glaube, er hatte dieses Jahr noch keine von uns, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Will ich mich nicht aus dem Fenster rennen?
Ja, ich weiß es auch nicht. ja. Deswegen, ja, der kriegt sie von mir. Aber ich habe sogar noch einen Sonder-Award. Weil da haben wir.
Oh, da freue ich mich.
Ja, wir haben noch gar nicht drüber geredet, aber es sollte eigentlich jedem in Erinnerung geblieben sein. Der Sonder-Award geht für mich an die Fahrerparade.
Oh, ja, Lego.
Ja, die Lego-Autos als neue Variante der Fahrerparade. Also ich glaube auch, wer auch immer sich diesen Marketing-Gag bei Lego ausgedacht hat, der hatte am Montag nach dem Rennsonntag einen so guten Arbeitstag.
Ja.
Also ich glaube, man hätte nicht bessere Werbung machen können für Lego als Marke, als diese Fahrerparade und dann 20 gestandene Formel-1-Fahrer wie kleine Kinder mit Lego spielen sehen, wie sie sich gegenseitig mit den Autos rammen und, keine Ahnung, die Kurven abkürzen, weil es auch noch Zweisitzer waren, immer der hintere quasi dann auch noch die Hände frei hat, um zu filmen. Also wer sich das Ganze noch nicht auf YouTube oder in Instagram Reels angeschaut hat, schaut es euch an. Es gibt so viele verschiedene Blickwinkel von Fans. Lewis Hamilton hat's gefilmt, Alex Albon hat's gefilmt. Ich glaube, Jack Doohan war das sogar mit einem sehr, sehr langen Selfie-Stick. Also es gibt sehr, sehr viel Content zu dieser Fahrerparade. Mhm. Ja, also für diejenigen, die spät eingeschaltet haben, holt das nach. Es lohnt sich. Und da war sogar ein Hamilton auch mal glücklich, in einem Ferrari zu sitzen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Da hat er noch herzhaft gelacht.
Ja.
Also, ja, der hatte wirklich riesigen Spaß an der Sache. Und ja, ich fand es auch einen sensationell guten Promo-Move. Also wirklich geil. Wir machen es auch in die Story rein
ja.
auf Instagram. Vielleicht auch über die Woche verteilt man ein paar Videos, weil das echt ein mega Highlight ist. Und eine Ergänzung möchte ich noch kurz zu den Fluppen sagen, was mir gerade aufgefallen ist. Da ja Jack Doohan vermutlich nicht mehr dabei sein wird. Der hat auch keine bekommen in dieser Saison. Also das Ganze ist an Jack Doohan vorbeigegangen. Es gab immer einen anderen, den man noch erwähnen musste. Also von daher eine awardfreie Zeit für ihn, auch was die Negativen angeht. Von daher war es ja nicht allzu schlecht.
Ja.
Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, das ist ein schönes Ende. Verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Und da geht auch schon wieder der Triple Header los. Dann gibt's wieder ja jede Woche was auf die Ohren. Und bis zum nächsten Mal. Also euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.